Das ist ein Zündwürfel, nennt man das. Damit machst du dann den Smoker an. Mit dem Smoker beruhigt man die Bienen. Die werden nicht betäubt, aber sie müssen ein bisschen beruhigt werden.
Ein Feature über Apis mellifera, die Honigbiene, beziehungsweise über den Imker Alfred Klose und seine Mädels.
Die Bienen versuchen natürlich hier alles zusammenzumachen, wie ein Maurer beispielsweise seine Mauern mit Zement festklebt. Ist das hier, das Zeug nennt man Kittharz. Und das ist jetzt eine Honigwabe, die ist richtig voll ausgebaut und auch voll verdeckelt. Man sagt so, soll mindestens zu 2/3 verdeckelt sein. Da kann man davon ausgehen, dass der Honig, der da eingetragen ist, nicht zu viel Wasser mehr enthält.
Im Sommer 2013 besuchte ich Alfred in seinem Garten am Lindner Berg und schaute ihm bei einigen Etappen der Honiggewinnung über die Schulter. Kapitel 1: Der Smoker und das Herausnehmen der Honigwaben aus der Beute.
Ich will die jetzt hier abschütteln. Aufgehen, decken wir das zu. Wüste muss man immer versuchen anzuhalten.
Wie viele Wabeln sind da drin? 10,
hier sind 12. Es gibt unterschiedliche Beuten. Hier das Beute. Und hier das eine Holtermann. Holtermann-Beute, da sind 12 drin. Gibt es dann auch noch die unterschiedlichen Anordnungen. Das hier nennt man Wabenbau, wenn die Waben so quer zur Flugrichtung, also wo die reinkommen, geordnet sind. Und dann gibt es den sogenannten Kaltbau, da sind sie dann in der Richtung. Hier sind noch ein paar Brutzellen drin, aber
Honigbiene, Apis mellifera. Mehr als 60.000 Honigbienen erledigen in einem Bienenstaat gleichzeitig verschiedene Aufgaben. Perfekt aufeinander abgestimmt, füttern sie Larven, erzeugen Honig, putzen, bauen, ernten, tanzen und schieben Wache. Die Honigbiene ist das kleinste Nutztier, aber ein sehr produktives. Sie produziert weltweit mehr als 1 Million Tonnen Honig jährlich.
Eigentlich stelle ich mir immer hier noch einen kleinen Eimer Wasser dabei, weil du kriegst natürlich klebrige Hände, wenn du da dran gehst. Und was man unbedingt vermeiden sollte, dass irgendwie Honig verschüttet wird. Kein Tröpfchen eigentlich, weil das könnte eine Räuberei auslösen. Das heißt, jetzt, wenn momentan Tracht ist, ist das nicht so schlimm. Aber wenn wenig Tracht, also wenig Honigangebot in der Natur ist, dann suchen die natürlich überall herum, um etwas zu finden. Wenn der Honig riecht natürlich über Hunderte von Metern. Und dann kommen die an, schnüffeln. Dann geht es natürlich auch über das Volk her. Und wenn es nicht stark genug ist, das abzuwehren, es gibt ja so Wächterbienen in jedem Stock, die dann den Eingang bewachen, dann kann es passieren, dass ein Volk ausgeraubt wird. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wenn du ein Volk hast, das räubert. ein Räubervolk hast, im Grunde genommen einmal daran geschmeckt hat, mach dann immer wieder. Dann kannst du nur gucken, wenn das möglicherweise das Volk dann nicht, weil die Bienen sind ja im Sommer, so zwischen 4 bis 6 Wochen werden die nur alt, dass sich das Volk quasi erneuert und dann die Räuberbienen wegsterben. Ne?
Kurioses zu den Bienen. Eine Honigbiene bestäubt in einem Flug etwa 200 Blüten. Bei 30 Flügen pro Tag sind das ungefähr 9000 Blüten. Um 1 Kilo Honig zu produzieren, müssen sie ungefähr 75.000 Blüten besuchen.
Ich schütte die deswegen vorher hier über der Wanne ab. Und wenn ich das, ich könnte es natürlich da auch über der Beute machen, aber dann kann es passieren, dass mehrere, eine ganze Menge Bienen mehrfach so malträtiert werden. Und das führt natürlich dazu, dass sie besonders unwillig werden. Das ist nicht so gut. Oder passt vielleicht noch eine rein? Ja, ist gut. Hier. Die hinterste ist offensichtlich noch nicht so ganz ausgebaut. Nur von einer Seite.
Die lässt du dann drin? Oder?
Die lasse ich dann drin hier. Ja. Ich meine, ich könnte sie auch mit rausnehmen, weil ich dann vom Maß her, ich habe immer 4 Stück in der Schleuder und wenn ich nur 3 drin habe, dann gibt es eine Unwucht beim Schleudern. Mal sehen.
Ob andere vielleicht auch nicht ganz voll.
Ja, wenn dann noch anders auch eine fehlt, dann geht's. Ja. Richtig zugekleistert hier.
Ja. Wie viele Bienen sind so in einem Volk?
Das hier werden vielleicht so um die 60.000 sein. Wenn man den aufbaut, bis auf 4 Zagen, ich habe jetzt hier 3, dann können schon in der Spitze so ca. 80.000 Bienen drin sein. Ne? Man rechnet so Unterschiede zwischen 50 und 80.000, wenn es gut besetzt ist. Ne? Das ist sehr unterschiedlich.
Die Bienen haben 4 Flügel. Damit machen sie beim Fliegen 11.000 Schläge pro Minute. Sie nutzen die Flügel auch zum Ventilieren des Stocks. Die älteste Biene ist ein Exemplar, das in Bernstein eingeschlossen ist und etwa 100 Millionen Jahre alt ist. Mancher Blütennektar enthält Koffein oder Nikotin. Eine Untersuchung ergab, dass Bienen darauf besonders fliegen.
Jedes Jahr werden im Bienenstock mehrere Königinnen geboren. Wenn im Frühjahr die ersten jungen Königinnen schlüpfen, verlässt die Altkönigin mit einem Teil des Volks den Stock und gründet einen neuen Staat. Zwischen den frisch geschlüpften Jungköniginnen entbrennt ein Kampf, den nur eine überlebt. Wer gewinnt, wird Königin. Die sogenannte Königin ist die einzige Biene im Volk, die Nachkommen zeugt. Im Frühjahr legt sie bis zu 2000 Eier pro Tag in den Brutzellen des Bienenstocks ab. Aus den befruchteten Eiern schlüpfen die sogenannten Arbeiterinnen und die Königinnen. Aus den unbefruchteten Eiern die Männchen, die Drohnen. Wie nennst du diese 3 Türme oder diese 3 Einheiten hier?
Das sind Zargen.
Zargen.
Das ist eine Zarge, ja. In der Regel, wenn es ganz normal geht, sind in den unteren Zargen, in den ersten 2, sind meistens dann die Brutwaben. Oben sind dann in der Regel halt die Honigwaben, wo die Bienen dann oben den Honig eintragen. Das ist, so für die, ist ja für die eigentlich der Wintervorrat. Ja. Und wenn die das oben haben, im Winter lässt man ihnen dann in der Regel 2 Zagen zum Überwintern. Und dann haben sie den Honig oben oder das Futter. Und dann die Wärme geht nach oben, sodass sie da wieder dran bleiben. Und wenn es ganz kalt, also wenn die beispielsweise in der Honig nur außen wäre, dann ist es meistens da kälter, denn die, im Winter bauen die auch so eine Traube um die Königin herum, um die warm zu halten, damit die entsprechende Temperatur hat, um zu überleben. Ne?
Schön voll.
Ist noch nicht alles verdeckelt. Da unten diese mit diesem Huckel da drauf, ja. Das sind Drohnenwaben, also da werden männliche Bienen herangezogen. Aber das sind nur ein paar, von da ist das nicht so dramatisch. Die werden möglicherweise auch das Schleudern überstehen.
Ja, erstaunlich friedlich so.
Also ja. Ja, dies, im Grundsatz hier ist das auch eine so gezüchtete Rasse, Karnika nennt sich die, die halt ziemlich friedlich ist. Wobei das sich durchaus ändern kann durch bestimmte Vorgänge. Zum Beispiel, wenn ein Volk einmal man darf nicht allzu lange in einem Volk dran herum wirtschaften, also arbeiten. Sollte möglichst die Eingriffe begrenzen, nicht so häufig, auch nicht zu lange. Und zum anderen, wenn ein Volk einmal gehungert hat, da hat man keinen Spaß mehr dran. Dann fängt es an zu stechen. Sieht jeden Eingriff als Angriff an.
Als Honigraub.
Ja, ist in dem Fall jetzt ja dann nun auch. Ja. Ich war ja hier in dieser Kolonie über Jahrzehnte hinweg der einzige im Kopf,
der
die Bienen hatte. Und aber das jetzt ist einmal Matthias hier noch und dann vorne Markus, der fängt auch an zu imkern. Von daher ist das, ich finde das eine sehr gute Entwicklung. Es kommt ja nicht vordergründig eigentlich nur auf den Honig an, den man dabei erhält, sondern es geht eigentlich darum, dass die Bienen ihre Aufgabe als Bestäuber.
Könnten ja eigentlich alle dankbar sein, auch dass ihr die Bienen hier habt.
Ja, das war früher, wurde es natürlich äußerst kritisch beäugt. So, oh, stechen. Heute ist es teilweise schon so, dass sie sagen, ey, wo bleiben denn deine Bienen? Vor allen Dingen im Frühjahr, wenn dann die Obstblüte da ist. Ne?
Und die Bienen, die warten jetzt ganz ruhig da in der Badewanne, in der Wanne.
Ja, die schütte ich jetzt wieder da rein, damit die nicht hier allein herumgucken. Nur wie gesagt, ich will sie nicht darüber abschütteln, sondern ja. Ich könnte jetzt natürlich noch weiter runter gehen. Da unten sind auch noch Honigwaben drin.
Ja.
Wenn du wirklich mal einen Blick reinwerfen willst, hier, das kann man daran sehen. Ne?
Ja.
Die sind ausgebaut da schon. Könnte ich noch, aber gucken müsste ich sowieso noch mal, denn hier scheint eine entweder schon eine Weißelzelle, das heißt eine zukünftige Zelle von der neuen Königin, oder es, wie man sagt, manchmal so ein Spielnäpfchen drin sein.
Ein was?
Spielnäpfchen, das heißt, da versuchen sie, machen schon mal zur Probe so ein Ding.
Ah, ja.
Mal gucken. obwohl eigentlich die Schwarmzeit für die Bienen vorbei ist. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das passieren könnte. Dann nehme ich ihnen so eine neue Königin. Das ist dies hier, ne?
Zu Arbeiterinnen wachsen die Larven heran, die Pollen, Honig oder Nektar bekommen. Zur Königin entwickeln sich nur jene Larven, die mit reiner Bienenmilch aus der Kopfdrüse einer Arbeiterin gefüttert werden, dem Gelée Royale. Eine Königin paart sich nur einmal im Leben auf dem Hochzeitsflug, dann allerdings mit 15 bis 20 verschiedenen Drohnen. Der Spermienvorrat, den die Königin dabei ansammelt, reicht für ihr ganzes Leben. Also für etwa 4 Jahre.
Nee, das ist nur ein Spielnäpfchen hier.
Kein Königinnenbett.
Nee, noch nicht. Oder so eine Weißelzelle. Bienenvolk ist immer bemüht, sich zu verjüngen. Weil nur eine gute, möglichst junge Königin kann genügend Nachwuchs schaffen. Und so eine Königin, die kann oder muss eigentlich pro Tag zwischen 1.000 bis 2.000 Eier legen, beziehungsweise so Stifte. Und sie lebt, kann so etwa...
Eine tot?
Ja, ist noch ein bisschen, lebt noch ein bisschen. Ich weiß noch, aber die wird es wohl nicht mehr schaffen.
Was passiert mit den toten Bienen, wenn die im Stock
die
sind?
Bringen sie dann raus irgendwann. Ja, eigentlich müsste ich mal nachgucken, aber das ist jetzt ein bisschen aufwendig. Müsste ich vielleicht machen, wenn ich die dann die anderen wieder draufsetze. Denn die jetzt alle rauszunehmen, wo die vor allen Dingen auch alle zugeklebt sind, ist ein ziemlicher Aufwand. Hier sind, da sind ganz vereinzelt ein paar Brutzellen. Ich glaube, ich lasse die mal lieber in Ruhe hier. Hier ist jetzt Brut drin. Ne? Ah. Da sind teilweise Drohnen, siehst Aha. du da mit dem Buckel.
Ja.
Das andere sind Arbeiterbienenzellen. Und hier drin, wenn du richtig guckst, kannst du unten schon die Maden sehen. Ja. Die sind ungefähr jetzt 3, vielleicht 4 Tage alt. Denn wenn die Königin stiftet, dann steht der Stift quasi. Dann legt er sich hin am zweiten Tag und dann gibt es eine Made draus. Hier ist schon ein bisschen mehr. Also ich lasse die am besten jetzt in Ruhe. Ja. Weil, wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Manche Imker gehen da, was weiß ich, manchmal jede Woche und manchmal sogar mehrmals eine Woche dran, gucken nach. Das ist, meine ich, nicht erforderlich. Je weniger Störung man verursacht, umso besser ist es für die Bienen eigentlich. Das mache ich nur, damit ich möglicherweise keine Biene dann erdrücke, die da unten herumwuseln. So, und jetzt schütte ich die anderen da drauf.
Ist das Holz, dieses Material?
Nee, das ist Styropor, Hartstyropor. Glasholz. Zunehmend gehen viele Nichterwerbsimker, die gehen auf Holz.
Aha.
Junge Königin, die gerade vom Hochzeitsflug zurückkommt, in eine Beute einzieht, wo noch die alte Königin drin ist, dann singt die quasi, oder mir fehlt jetzt der Ausdruck, den man dafür verwendet,
Also das ist nicht richtig summen, sondern mehr
nein,
als...
Nein, nein, es hat einen hohen Ton. Und das kann man richtig hören, wenn man gerade mehr oder weniger zufällig oder man genug wartet da drauf. Und damit sagt sie, ich bin jetzt hier dran. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo die alte Königin mit einem Teil des Volkes rausgeht. Das sind dann die Schwärme. So, diese Teile jetzt erstmal erledigt.
Diese Namensgebung orientiert sich an hierarchisch strukturierten menschlichen Gesellschaften. Im Grunde sind aber die Arbeiterinnen den Königinnen keineswegs untergeordnet. Sind sie es doch, die durch Fütterung und Wabengröße bestimmen, wer Königin und wer Arbeiterin wird. Und sie bestimmen auch, wie viele Königinnen es gibt. Die Bienen und ihre Geschlechterteilung ist im Grunde ein interessanter Gegenentwurf der Natur bzw. der Evolution zu herrschendem Geschlechterverständnis und zur Auffassung, dass es zur Fortpflanzung der Spezies einer weiblichen Ei- und einer männlichen Samenzelle bedarf. Bei den Bienen ist es anscheinend anders.
Aber was ist schon natürlich? Als King Bee hat Rockmacho Mick Jagger folgendermaßen seinen Senf dazugegeben.
Well, I'm a King Bee, buzzing around your hive. Well, I'm a King Bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king, babe, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. King bee, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone.
Kapitel 2.
Wie aus Nektar Honig wird. Eine Biene fliegt auf ihrer Suche nach Nektar so lange dieselbe Blütenart an, wie der Vorrat reicht. Es entsteht mehr oder minder sortenreiner Honig. Die Sammlerin saugt den Nektar auf und in ihrem Honigmagen spalten Enzyme den Saft in Frucht und Traubenzucker. Im Stock wirkt sie den Nektar wieder heraus und gibt diesen an jüngere Kolleginnen aus dem Innendienst ab. Während der Tropfen von Biene zu Biene wandert, mengt ihm jede etwas Speichel bei. Durch die im Speichel enthaltenen Enzyme ändert sich das Zuckerspektrum des werdenden Honigs. Andere Arbeiterinnen saugen den süßen Saft mehrmals in sich hinein und würgen ihn wieder heraus. Der Honig wird so dickflüssiger. Die Bienen belüften den werdenden Honig, indem sie mit den Flügeln schlagen, bis sein Wassergehalt auf etwa 20% gesunken ist. Um Wald- und Tannenhonig herzustellen, melken die Bienen Blattläuse. Diese ernähren sich vom Saft der Bäume und scheiden eine zuckrige Flüssigkeit aus, den Honigtau. Die Bienen saugen den Saft auf und verarbeiten ihn zu Tannenhonig, so wie sie Blütennektar zu Blütenhonig verarbeiten.
Und das ist tatsächlich so, der Honig ist praktisch durchgekaut?
Der ist durchgekaut von den Bienen. Also die bringen das, was sie aus den Blüten bringen. Das heißt, den Honigtau oder wie man es auch immer nennt, Saft, den bringen die ein. Also bringen die aus ihrem Verdauungstrakt und...
Also die saugen das ein und
ja.
Spucken es wieder aus, wenn
ja.
man so...
Ja, ja.
Oder kotzt.
Nebenbei gesagt, ist das nicht das Einzige, was sie mitbringen. Die bringen ja auch Pollen. Häufig Pollen mit. Mhm. Und die Pollen sind Eiweiß. Eiweiß brauchen sie ganz dringend, vor allen Dingen im Winter über, um überleben zu können. Und ohne Pollen, also ohne Eiweiß, würden sie nicht überleben können. So viele Bienen da im Deckel sind, ist die Gefahr, dass man welche erdrückt, besonders groß. Oh, das ist schwer.
Kapitel 3: Das Entdeckeln der Waben in der Laube. Und Alfred erzählt, wann und womit die Bienen gefüttert werden.
Jetzt müssen die Honigwaben müssen entdeckelt werden und dann geschleudert. Und dann packt man sie wieder ins Volk rein. Und das ist das Interessante, wenn man jetzt sieht, wie viel das ist. Und dass die ja natürlich ein bisschen ausgefranst aussehen, wenn die entdeckelt sind und geschleudert, dass sie innerhalb von ein, maximal zwei Tagen wieder ganz sauber sind und dass wieder neu Honig eingetragen werden kann oder Brut. Das ist schon
gut organisiert.
Gut organisiert und eine gewaltige Leistung, ja. Finde ich das. Da ist noch ein bisschen Auffütterungsfutter drin.
Ah ja, vom Winter.
So quasi Sirup, ja. Ja, manchmal muss man auch im Frühjahr noch ein bisschen zufüttern, damit die, wie gesagt, nicht hungern müssen. Ne? Und das ist schlimm. Sowohl fürs Volk als auch für den Imker, weil die dann nachher zum Stechen neigen.
Das ist das berühmte Gerät zum Kaltschleudern.
Zum Kaltschleudern. Deswegen steht da halt immer. Dummes Zeug nebenbei gesagt, mit Kaltschleudern. Das wird wahrscheinlich in Anlehnung daran gebraucht, weil beispielsweise Olivenöl, dass das nur kalt geschleudert wirklich ein gutes Öl ist. Mhm. Und bei dem anderen, wenn man das mit Wärme noch macht, dann kann man davon ausgehen, dass die halt vor allem auf hohen Ertrag aus sind und den letzten Rest rauspressen will.
Also das ist ein Entdeckungsgerät.
Entdeckungsgerät, ja. Geschirr, sagt man dazu.
Entdeckungsgeschirr.
Ne? Dann geht man mit einer Gabel dran. Mhm. Es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt ja beispielsweise auch Messer, die elektrisch beheizt sind. Hier geht man so drüber. Jetzt muss man halt das, was die Bienen für ihre Einlagerung des Verdeckels haben, damit der Honig halt geschützt bleibt und sowohl vor Verunreinigung als auch vor, dass er möglicherweise nicht sauer wird oder sowas. Kann er eigentlich nicht, weil er einen sehr hohen Zuckergehalt hat. Ne? Aber das verdeckeln die halt als Vorrat. Und das muss man jetzt natürlich abnehmen, um das rausschleudern zu können. Bienen haben mindestens im Frühjahr bis zur Honigernte quasi, bis man Honig, sind die Wachsdrüsen besonders ausgebildet. Und dann macht es sich auch gut, ihnen halt Möglichkeit gibt zum Bauen. Gibt es so sogenannte Mittelwände, das sind so Platten, denen vorgestanzt schon mal die Waben so vorgedacht sind. Und darauf bauen die dann halt die Waben auf. Diese Wachsdrüsen müssen natürlich auch entsprechend genutzt werden können. Und deswegen bietet man ihnen, neben dem, dass sie den Honig verdeckeln, die Honigzellen, auch andere Baumöglichkeiten an. Man kriegt dadurch, wenn man das gezielt macht, Bienenwachs und vor allen Dingen neue Waben. Ne? Also oft kannst du sie nicht über Jahre, etliche Jahre hinweg nutzen. Werden mit der Zeit, wenn da Brut drin war, werden die Braunen immer brauner und vor allen Dingen auch immer kleiner. So dass dann für die heranwachsende Biene, am Anfang Stadium Made, dann nicht mehr genügend Platz vorhanden ist, um eine richtig ausgewachsene Biene zu werden.
Wie lange bleiben die Stifte oder Maden in den einzelnen Wabenzellen?
Es kommt darauf an, was sie da ziehen wollen. Also wenn sie Arbeiterinnenbienen ziehen wollen, die dauern 16 Tage. Von Legen des Eis oder des Stiftes bis zu dem Punkt, wo sie dann rauskommen. Bei der Königin dauert es 21 Tage, obwohl die so eine Weißelzelle, sagt man, Weißel heißt auch Königin, die ist bis zu 5 cm lang. Das heißt, sie wird über die Wabe hinaus gebaut, so. Und das ist die Zeit schon für die Drohnen, die haben die längste Zeit. Also ich glaube, dass...
Die Drohnen sind jedenfalls am längsten.
Ja. Und die Drohnen, das ist das Interessante. Sowohl die Königin als auch die Drohnen können sich nicht selbst ernähren. Also es ist so, dass sie gefüttert werden müssen.
Also werden ja eigentlich alle erstmal gefüttert.
Ja, anfangs klar. Ja. Aber die Arbeiterinnenbienen, das heißt die junge Arbeiterin, die kommt raus und ja, futtert selber und ist dann dazu quasi für den Zellendienst da. Das heißt, sie muss Zellen sauber machen, also und dann auch später Honig übernehmen und den dann einlagern. Es gibt halt eben so die, quasi wie so eine Art Hierarchie. Es gibt einmal die Flugbienen und dann die Stockbienen. Stockbienen sind für den ganzen Dienst zuständig, übernehmen den Honig, den die Flugbienen mitbringen und lagern ihn dann ein. Und dann gibt es halt noch dann die quasi Polizei, das heißt, das sind die Wächterbienen. Die sind dann am Flugloch und achten darauf, dass nur Bienen aus dem eigenen Stock da reinkommen. Ich bin jetzt ein bisschen langsam, ich müsste eigentlich mich umdrehen, weil ich Linkshänder bin. Geht zwar auch mit rechts, aber mit links geht es auch schon ein bisschen besser.
Und was machst du mit den Deckeln, die du da jetzt abstreifst?
Also die fallen jetzt auf das Sieb da unten, was du siehst, dieses Lochsieb. Und da läuft dann noch ein bisschen Honig raus, weil da ja ein bisschen dabei ist. Und dann kannst du das Wachs einschmelzen und entweder gibst du das dem beim Imkerbedarf ab und handelst dir dafür neue Mittelwände ein. Also das sind diese Platten, die man da einlötet, damit dann die Bienen darauf neue Waben bauen können. Oder du machst natürlich, was einige machen, versuchst Kerzen rauspacken oder sowas. Bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Die ganze Zeit hinweg nicht.
Und wenn jetzt von dem Wachs ein bisschen drin bleibt, ist nicht weiter schlimm?
Das ist nicht schlimm, da wird mit abgeschleudert quasi. Die Zellen müssen, das heißt, die Waben müssen schon, muss der Wachs schon ab sein, ne? Ja. Die müssen aufgerissen. Und dann läuft das ja durch ein Sieb, das ich da schon aufgebaut habe. Ein Doppelsieb. Oben werden die etwas groberen Teile vom Wachs abgesiebt. Dann geht dann unten in ein Feinsieb. Das ist auch noch so eine Sache, wenn die Wabe ziemlich glatt ist, dann geht natürlich das Entwickeln auch viel besser.
Das ist schon eine ganz schön aufwendige Arbeit.
Ist aufwendig. Und das, ja. Wenn du bedenkst, jetzt, wenn ich jetzt eine...
Zwölfmal.
Jetzt geht es auch ein bisschen langsamer. Als sonst ist alles ein bisschen sehr, sehr warm und weich hier. Da muss man vorsichtig mit umgehen. Ja. Wobei natürlich, wenn es warm ist, der Honig besser rausgeht aus der Zelle, ist klar. Aber es wird ja auch immer gesagt, dass die Honigernte ist die härteste Arbeit für den Imker. Weil erstmal muss man, wie gesagt, die Bienen davon überzeugen, dass sie sich von ihrem Produkt trennen müssen. Das heißt, wir sind ja Ausbeuter, wenn das will. Ja. Und zum anderen muss dann, wie gesagt, das Entdeckeln, Schleudern. Und dann hinterher kommt natürlich dann noch eine Zeit, wo du der Honig, wenn er anfängt zu kristallisieren, von den Rändern her geht das, dann muss er gerührt werden. So, das wäre Nummer 1. So, wir müssen dann muss man schauen, dass man die in eine Richtung bringt, denn die einzelnen Waben sind ganz leicht, stehen ein bisschen nach oben, stehen nicht ganz genau waagrecht zum Rahmen. Und von daher muss man schauen, dass die nachher beim Schleudern eine Schleuderrichtung geht jetzt dann so rum, weißt du? Ja. So in diese Richtung. Und dann kann der Honig da rausfliegen.
Ah, ja.
Und noch da vor allen Dingen natürlich. Musst du dann nachher später umdrehen. Man natürlich auch noch aufpassen, weil die kommen ja aus dem Bienenstock und haben eine Temperatur von ca. ja, 36, 37 Grad. Und dann ist natürlich das Wachs anfällig dafür, dass so eine Wabe brechen kann, wenn man zu stark von Anfang an schleudert. Das ist eine Seite. Das ist die eine Seite, wo schon Honig rausfliegt, vor allem zur Seite zur Schleuder hin, also zur Schleuderwand. Und auf der anderen Seite drückt natürlich der Honig, der noch voll ist, dagegen. Also die Schwerkraft und die Zentrifugalkraft kann es leicht passieren, dass die Wabe bricht. Und das ist natürlich nicht gut.
Und was machst du selbst mit dem Wachs?
Ja, wie gesagt, ich habe das bisher noch nicht geschafft, Kerzen rauszuziehen. Ich habe ja noch altes Wachs von vor ein paar Jahren, das ich mal versucht habe zu schmelzen. Das ist kein einfacher Vorgang. Man kann es mit einem Sonnenwachsschmelzer machen, indem man so ein Ding baut, solange noch die Sonne scheint. Man beispielsweise schwarz eingefärbten Boden und dann legt man so einen Rahmen da rein und dann durch die Sonnenwärme, die da auf dem schwarz gefärbten Boden, man kann natürlich am besten eine Schieferplatte nehmen, dicke nach Möglichkeit, und dann fließt das Wachs, wenn man unten ein Drahtgitter dran macht, in eine Schale, die man mit ein bisschen Wasser auffüllt und wird dann fest. Ne? Mhm. Dann kann man es dann halt weiter verwerten. Und wenn man das nicht so machen kann oder will, dann muss man es halt in einen Topf packen und erwärmen. Also dieses Entdeckungswachs ist ja ziemlich sauber, aber es gibt ja dann auch noch Dinge, wenn also so eine Wabe schon zu alt ist, dann muss man sie ausschneiden. Und dann kann man das Wachs entweder auf den Kompost werfen, weil das ist auch also Kohlenstoff, und das verrottet dann mit. Mhm. Aber man kann ja auch versuchen, auch daraus noch Wachs zu schmelzen. Dann sind allerdings eine ganze Reihe von die Häute, die dann die schlüpfende Biene hinterlässt in der Zelle, sind da drin. Das sind dann über mehrere Jahre hinweg möglicherweise, wenn sie die Wabe 2-3 Jahre oder noch länger hast, möglicherweise. Das sind dann sogenannte Verunreinigungen. Ne? Mhm. Das ist schon davon rauszukriegen, schon ein bisschen problematisch. Einerseits ist es gut, wenn es noch ganz frisch aus dem Bienenstock ist, aber es ist, wie gesagt, dann noch das Wachs sehr weich. Mit dem Entdecken ist dann auch ein bisschen problematisch. Man nimmt dann auch viel vom Zellenmaterial mit, beziehungsweise vom Honig.
Du hast eine richtige Prüfung gemacht als Imker?
Ja, nicht als Imker. In dem Fall, ich habe es ja hier übernommen. Ich habe früher einen alten Gewerkschaftskollegen gestattet, seine Bienen hier im Garten anzusiedeln, weil der irgendwo mal weiter entfernt eine Räuberei hatte und seinen Bienenstand. Er sagt, er muss mindestens 3 Kilometer davon entfernt diese Bienen unterbringen. Das habe ich ihm dann gestattet, und als der dann irgendwann starb, hat seine Frau gesagt, mach das doch weiter, das ist bestimmt in Karls Interesse. Und dann habe ich es weitergemacht. Und seitdem bin ich ein Imker. Aber eine Prüfung musste ich machen, wenn ich den Honig in Original-Imker-Gläsern, also deutscher Imker-Honig heißt es ja, vertreiben will. Und da musste eine Prüfung machen, muss das einen Lehrgang machen, so ein Wochenendseminar ist das meistens, und muss da halt die Bedingungen erfüllen, was er hat. Ne? Sonst darfst du den nicht mit dem Gewehrverschluss, Gewehr mit E, ne? vertragen. Das darfst du nur, wenn du da ein Quasi-Zertifikat hast. Kann man hier, gibt es die verschiedenen Imkervereine, bieten sowas schon mal an. Oder aber noch ein anderer Kollege, der hat das dann im Bieneninstitut in Celle gemacht. Aber ich bin da quasi, ich hätte mir das gar nicht erlauben können damals, dass ich damit anfing oder anfangen musste, da Zeit, eine ganze Woche beispielsweise auf so einem Seminar zu sein, müsste zwangsläufig da hineinwachsen.
Du machst das jetzt schon seit 15 Jahren, oder?
Bestimmt, wahrscheinlich eher schon gut 20 Jahre. Das sind Zellen.
Und da sind jetzt noch Maden drin?
Die sind noch drin, ja. Und wenn ich die denn dann zurückgebe und die werden nicht zu kalt, dann können die da noch schlüpfen.
Und die Drohnen, die fliegen auch rum, aber essen nicht sozusagen?
Die essen schon, die werden gefüttert.
Ja, aber ich meine, die essen nicht selber.
Nein. Hm. Die werden, werden alleine nicht überlebensfähig. Das Interessante ist ja, dass die Bienen relativ viele Drohnen heranziehen. Wenn man bedenkt, eine Königin, die sie ja dringend gebrauchen, damit die halt für das Überleben des Volkes sorgt, die wird beim Hochzeitsausflug kann bis zu 12-mal begattet werden von einem Drohnen. In einem Volk sind aber so etliche hundert von Drohnen. Es gibt so richtig Drohnensammelplätze, die sich selber aussuchen. Es sei denn bei ganz besonderen Züchtungen, also auf Inseln und so weiter, wo man das konkret einrichtet. Die sammeln sich auf Drohnensammelplätzen. Und wenn sie riechen, dass eine Königin unterwegs, dann düsen sie los. So, was weiß ich, wie vielen da sind. Das ist halt eben die Sache. Die Drohnen, die sind ja immer dabei, Flugübungen zu machen. Dass sie möglichst schnell fliegen können, um als Nächster dran zu sein an der Königin. Ja, und wenn die dann aber nicht mehr gebraucht werden, wenn also die Zeit, wo Königinnen begattet werden müssten, nicht mehr gegeben ist,
werden sie dann umgebracht.
Ja, nicht klar, die werden rausgedrängt aus dem Volk. Und wenn sie nicht wollen, werden sie tatsächlich auch abgestochen. Da sind die Bienen ja, die Arbeiterinnen, konsequent. Was wollen sie mit dann für sie nutzlosen Essern? So ist das halt eingerichtet. Sowas, dass hier beispielsweise in der Honigwabe auch noch Brutwaben sind, hauptsächlich jetzt von Drohnen. Das kann man natürlich verhindern, wenn man ein Absperrgitter zwischenpackt, zwischen den unteren Zargen und der oberen, als Honigwabe Zarge vorgesehen. Die Bienen müssen sich da immer dann da durchzwängen und es gibt da unterschiedliche Auffassungen dazu. Ich habe das mal gemacht, aber nicht lange beibehalten, ich habe gesagt. Hoppla. So, ja, genau.
Nummer 3.
Ja. Noch eine. Dann hier abgeschleudert sind. Dann packe ich die denn wieder rein. Mach die vorher ein bisschen. Das, was so richtig verklebt ist, zwischendurch mache ich ein bisschen ab, sauber. Und dann kriegen die Bienen das wieder rein und putzen das dann wieder sauber und belegen es dann wieder neu, entweder mit Honig oder Brut. Sind jetzt auf 3 Zargen und für den Winter wird das ein ziemlich großer Raum, den sie auch beheizen müssen. Ne? Mhm. Dann gehen die auf 2 Zargen. Das muss ich ja dann rausnehmen. Versuche natürlich, den dann möglichst von eigenen Honig zu lassen. Da wird nicht alles rausgenommen. Ne? Und dann werden sie ein bisschen aufgefüttert werden. Das heißt, so im Grunde kriegt dann jedes Volk zwischen 16, 18 bis 20 Kilo Sirup. Zuckersirup.
Den bereitest du selber zu oder kaufst du den?
Den in der Regel kaufe ich. Ich habe schon mal ein bisschen zubereitet, aber den kann man so bei den...
Im Kapitalf.
Ja, im Kapitalf kann man den kriegen. Obwohl es da schon mal vorgesagt gab, es da richtig Engpässe.
Kapitel 4. Über die Varroa-Milbe und das Schleudern.
Ja, und dann, wenn das gemacht ist, die aufgefüttert sind und wenn Zeit zum Verdeckeln hatten, das, was sie eingelagert haben, dann muss die Varroa-Bekämpfung anfangen. Ne? Das heißt also, diese sind so Spinnentiere, die sie eingeschleppt haben, mal bei Zuchtversuchen in Mittelasien, haben sie solche Varroa-Milben mitgebracht. Und die Bienen dort, wo sie gezüchtet haben, in Mittelasien, die kommen damit klar. Mhm. Unsere Bienen hier, die nicht. Wenn du da nichts dagegen machst, werden die aufgefressen von den Dingern. Das heißt also, dann bricht ein Volk zusammen.
Und wie bekämpfst du die?
Ich mache das, es gibt unterschiedliche Methoden. Man kann das natürlich mit Chemie machen zum Beispiel. Es gibt so viele, die meisten Imker, die mehrere Völker haben vor allen Dingen, machen das relativ einfach mit so einer Platte Perizin. Die legen die rein und dann laufen die Bienen da drüber und bringen die das halt in den Stock rein. Und machen wir erstmal einen Durchgang. Ich habe jetzt hier dann fängt man an mit dem Schleudern erstmal eine Seite langsam. Ich kann das erstmal noch ein bisschen abmachen, damit du siehst, wie es geht. Trotzdem, siehst du Lichter noch an, die wird jetzt ja gleich nach außen. Siehst du jetzt gegen die. Hier kann man sehen, wie der Honig gegen die Wand. Das dauert natürlich alles, je nachdem, wenn der Honig, wie in dem Fall offensichtlich, nicht ganz so flüssig ist, sondern richtig schon mit wenig Wasser, Wassergehalt, dann dauert es, bis der runterfällt und runtergeht. Und so, das weiß ich jetzt mit dieser Umdrehungszahl, ist relativ niedrig. So eine anderthalb Minute vielleicht die eine Seite erstmal abschleudern. Dann muss er gedreht werden. Nehmen wir die andere Seite und macht anfangs auch eine geringe Umdrehung, damit da nicht die Gefahr so des Wabenbruchs passiert. Und später erhöht man dann die Drehzahl, damit alles rauskommt. Muss dann allerdings nochmal drehen, damit die andere Seite dann auch eine Umdrehung fahren werden kann. Ist etwas aufwendig, aber ist es auf alle Fälle richtiger und lohnt sich dann halt so. Da ist schon eine gewisse Unwucht drin.
Obwohl vier Waben drin
sind. Ja, aber die sind nicht alle gleich schwer gewesen. So. Und dann müssen die, wie gesagt, gedreht werden. Das ist noch ziemlich schwer, das ist noch nicht viel raus. Siehst du, das ist. Wir müssen natürlich wieder in der Drehrichtung, ne? Damit man aufpasst.
Machen das alle Imker selbst oder gibt es auch sozusagen Schleudereinrichtungen?
Na, mein Kollege drüben, der hat ziemlich investiert, sowohl in neuen Beuten als auch eine Schleuder gekauft, und zwar eben aus Edelstahl. Und haben kürzlich da schon mal eine Aktion gemacht, wo eine Kollegin da, die in Herrenhausen imkert, ihre Beuten mitgebracht hat. Das waren, glaube ich, naja, bestimmt so 100, 120 solche Rahmen. Und dann haben die da geschleudert. In seiner Schleuder, weil sie keine hat. Und ja.
Das Prinzip in seiner Schleuder ist genauso.
Ja, ja. Im Grunde, nur die ist eben kleiner und ist etwas gedrängter. Und es ist halt.
Und diese Schleuder hast du auch übernommen?
Habe ich übernommen, ja. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt habe ich schon was. Nee, das sah nicht so aus. Das dauert ein bisschen, wie gesagt, der Honig ist ziemlich zäh. Gibt natürlich auch Schleudern mit elektrischem Antrieb. Ne? Aber das lohnt sich natürlich für so einen Imker wie ich. Habe jetzt hier im Grunde für dieses Jahr zwei Wirtschaftsvölker, auch wenn da noch drei andere da stehen. Das sind aber, die man erst zum Wirtschaftsvolk hochpeppeln muss. Lohnt sich sowas nicht, denn so eine Schleuder kostet, selbst wenn es eine relativ einfache ist, musst du mindestens so 350 bis 400 Taler, manche 600 ausgeben. Anderen Seite. Das ist natürlich schlecht. Was liegt daran, weil der Honig nicht gut rausgeht. Hätte ich vielleicht schon früher dran gemusst. Ist nicht gut, wenn er zu viel Wasser hat, aber auch natürlich nicht gut, wenn er schon
zu wenig
zu fest ist. Mhm. Ja, dann bleibt eben wahrscheinlich sehr viel Honig drin. Das ist auch nicht so schlimm.
Jetzt hört es sich aber so an, als ob noch mal viel rausgeschleudert wird, oder?
Hm. Man kann davon ausgehen, dass wenn so eine Wabe richtig voll ist, dass da so ungefähr 2 Kilo Honig drin sind in einer. Bei mir mal weniger.
2 Kilo. 4 Gläser.
Ja. Also maximal 2 Kilometer.
Und was ist das jetzt für eine Tracht, gemischt im Sommer?
Das ist gemischt, ja. Das können wir hier nicht auseinanderhalten. Ne? Ich mache das also, wenn du ziemlich früh dran bist, manche fangen ja schon an, im Juni zu schleudern, wenn die das voll knallen, so. Dann kannst du sagen, gut, es ist Obstblüte, im weitesten Sinne, aber nie ganz sauber. Ich habe es auch schon mal gehabt, das ist aber nur einmal gewesen in dieser ganzen Zeit, dass die zum Schluss noch so eine Spättracht hatten mit sogenannten Waldhonig. Also wenn die dann in Wälder gehen und da gibt es dann halt in den Nadelbäumen, so wo dann ja, das süße Zeug dann sich holen. Das ist dann ein etwas aromatischerer Honig.
Dunkler auch.
Dunkler.
Ist sehr teuer, der Waldhonig.
Ja.
Und der Heidehonig ist auch.
Heidehonig natürlich, aber da wird in aller Regel nicht ausgeschleudert, sondern ganz als Wabe verkauft. Ne? Mhm. Weil der ist auch ziemlich fest. Mal gucken, ob ich noch mal umdrehen muss. Wenig aufwendig, aber.
Das ist die kaputte. Ist aber gut gehalten.
Dann lasse ich die mal besser. Drehe die nicht wieder um. Ja, das halt doch vielleicht ein bisschen. Aber viel wird das eh nicht mehr bringen jetzt. Ich gucke dir nochmal die beiden anderen auch noch an. Ansonsten wird das wahrscheinlich entbehrlich. Dann lassen wir den Mädels den Rest. Hier ist noch eine ganze Menge drauf. Mal gucken.
Honig als Heilmittel. Schon die alten Ägypter nutzten die bakterienhemmende Wirkung von Honig. Sie konservierten damit die Körper von Verstorbenen. Heute wird Honig in der Naturheilkunde zur Behandlung von Prellungen, Brandwunden, Erkältungen und in der Wundbehandlung eingesetzt. Honig wirkt antiseptisch, weil die Bienen während der Honigherstellung dem Nektar ein bestimmtes Enzym beimischen, das im Honig Wasserstoffperoxid freisetzt. Dieser Stoff ist bekannt für seine bakterienhemmende Wirkung. Der Honig tötet aber nicht bloß Keime, er fördert vermutlich auch das Zellwachstum bei der Wundheilung.
Kaum etwas, dass da noch etwas gegen die Wand fliegt. Was war denn das? Das macht man hier so beispielsweise, wo die zusammenkommen, ein bisschen sauber, dann ein bisschen, bis das weniger pappt.
Geht auch leichter rein dann wieder.
Ja. Aber je länger die drin sind, umso mehr pappen die das natürlich zu. Ne? Die haben immer das Bestreben, ein möglichst festes Haus zu bauen. Ne? Ja.
Kapitel 5. Über das Honig rühren und das Abfüllen. Heute ist der 12. September und wir sind jetzt hier in der Stärkestraße in Alfreds Büro, in Alfreds Kammer. Und Alfred schickt sich an, 2 Bottiche mit Honig umzurühren. Wie oft musst du das machen?
Wenn der Honig anfängt zu kandieren, das fängt meistens an den Rändern der Eimer oder Bottiche, in denen er steht, fängt das an. Meistens erst so nach, was weiß ich, ist unterschiedlich nach der Güte des Honigs, beziehungsweise wie viel Wasser er hat. Also nachdem du ihn rausgeschleudert hast, kannst du davon ausgehen, dass es nochmal mindestens so 4 Wochen dauert, bis er anfängt zu kandieren. Das kann man natürlich auch fördern, indem man ein bisschen Kandierten schon nimmt und dann reinpackt. Dann geht das. Ja, und dann musst du anfangen zu rühren. Sonst wird er steinhart. Und dann musst du zu circa 14 Tage, manchmal 3 Wochen musst du rühren. Und dann wird er so, ja, wie soll man sagen, cremig. Und dann kannst du ihn abfüllen. Und dann wird er auch nicht mehr hart.
Gut, und das versuchen wir jetzt mal.
Das musst du jeden Tag machen, ja. Anfangs ist das ein bisschen. Dann nachher wird er langsam.
Das ist eine zähe, gelblich-hellbraune Masse. Ja, und du hast so einen speziellen Rührer da drin. So ein etwas durchlöchertes Gerät, wie so ein Stampfer.
Ja, genau.
Und du machst das 150 Mal.
Ich habe mir das so ausgerechnet.
Ja.
Beziehungsweise, gut, machst du so 10 Minuten. Und dann zähle ich dabei halt. Das ist jetzt auch nicht besonders kurzweilig. Und weiß ich, aha,
und es ist reichen. Relative Knochenarbeit. Das ist nicht unanstrengend, würde ich mal sagen.
Naja, man muss schon ein bisschen
Muskelarbeit
aufwenden. Aber es ist natürlich, wenn er nicht richtig schon härter ist, geht das eigentlich. Der Widerstand ist jetzt schon mal ein bisschen kleiner.
Wie viele Liter, schätzt du, hast du jetzt hier?
Hier in dem Eimer sind es gut 10 und dann sind nochmal gut 40, also insgesamt vielleicht 50 Kilo. Aber hier ziehst du dann manchmal, wenn der Honig relativ zäh ist, ziehst du den Eimer mit hoch.
Und kommst du ganz richtig bis unten
ja.
auf den Grund?
Ja. Das sollte man möglichst machen, sonst lagert sich dann das da unten ab. Mit dem Abfüllen ist das ja dann auch nicht einfach getan. Erst einmal muss man das ziemlich genau machen. Man möchte natürlich auch nicht die Abnehmer beschummeln. Dann versuche ich immer so mal so minus 5 Gramm Herztoleranz mindestens einzuhalten.
Und die Gläser schwer. Bekommst du oder nur die Aufdrucke?
Nee, ich habe die Gläser schon alle. Ich habe bestimmt so 150 Gläser. Und die Aufdrucke kriege ich vom
Imkerverband.
Imkerverband. Ja. Bei dem ich ja auch ein Seminar machen musste.
Aber die kommen jetzt nicht jedes Mal einmal pro Jahr zur Kontrolle oder sowas, das machen die nicht.
Nö.
Wenn du einmal das Examen absolviert hast, dann giltst du als staatlich geprüfter oder innungsgeprüfter Imker.
Und das heißt, die Aufdrucke sind mit Nummern versehen. Da hast du deinen Namen drauf natürlich und Adresse. Und die kriegst du halt zugeteilt. Dann sagen, ich will jetzt, was weiß ich wie viel, 250 oder 500 haben. Und dann musst du die auch noch
bezahlen.
Stempeln. Musst du auch stempeln. Ja. Das heißt also, Namen.
Und die Gläser bekommst du gespült oder musst du die selber reinigen?
Nein, die muss ich selber reinigen.
Ja.
Klar. Und die müssen jedes Mal vorher auch heiß ausgespült werden. Richtig schön trocken sein.
Und in den Deckel kommt dann nochmal so ein neues
Infutter rein. Der muss auf alle Fälle ein neuer Pappdeckel rein.
Wollen wir uns mal abwechseln?
Kannst du gerne machen.
Es gibt ja so Honige, die so karamellisiert sind oder die ziemlich fest aussehen. Sind die nicht gut gerührt?
Ja, ganz einfach und schlicht.
Und die so ziemlich flüssig sind, die sind wahrscheinlich mit Wärme verflüssigt.
Ja, entweder sind es ganz frische Honige, also die gerade geschleudert sind, oder sie sind mit Wärme behandelt. Ne? Kann man natürlich im Zweifelsfall machen, wenn er zu fest ist, aber dann darf man auf alle Fälle, auf keinen Fall über 40 Grad gehen und sollte besser so 5 bis 37 Grad einhalten beim Wärmen. Ne?
Sonst gehen die guten Stoffe verloren und ist er.
Dann kannst
gut.
du im Grunde genommen eben auch
Zucker nehmen.
Ja, wohlschmeckenden Zucker nehmen. Mhm.
Und machen das alle Imker so oder gibt es da auch irgendwie andere komplizierte Maschinen?
Viel mehr Völker haben und dementsprechend auch mehr Honig ernten. Die haben möglicherweise ein Rührgerät. Mhm. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche. Manche machen das mit einer schweren Bohrmaschine. Ja, man muss schon eine schwere haben, weil sonst, und die muss dann auch noch ein Getriebe haben, was die Umdrehungszahl noch stark runtersetzt. Und trotzdem gehen die meisten handelsüblichen Bohrmaschinen, also Haushandwerker-Bohrmaschinen, die gehen meistens kaputt dabei.
Ja, mit dem Küchenrührer kannst du hier nicht zugange.
Ja. Und dann kriegst du natürlich noch richtige Geräte. So. Ich war letztens beim Imkerbedarf, dann bezahlst du eben schon mal locker, um so ein Ding da zu rühren, so rund 500 Taler.
Wenn das elektrisch ist?
Ja.
Oder?
Ja, das ist alles ziemlich teuer.
Aber dies ist halt auch ein spezielles Gerät, ne? Oder?
Naja, gut, ist einfach ein Aluminiumstab mit unten einem quasi fächerförmigen Teller dran, mit Löchern, ne? Also verschiedene.
Ja, wie ein Kartoffelstampfer halt, bloß ein bisschen grob. Ja. Grob gelöcherter.
Soll ich dich wieder ablösen?
Okay. Ja. Wie viel haben wir denn ungefähr? Was glaubst du? 100 schon fast?
Ja, 100 haben 100. wir. Klar. Wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Quietschgeräusch und ein bisschen. Jetzt reden wir erstmal nicht mehr, damit du noch zählen kannst. Sieht schon gut aus, der Honig.
Ja, es gibt so Theorien, dass man sagt, wenn der nach dem Rühren dann nachher so eine Bernsteinfarbe oben annimmt, dann sei er gut. Das ist aber keine ganz verlässliche Methode. Also ich mache lieber ein paar Tage länger und rühre den noch weiter und dann denke ich, naja, jetzt ist in Ordnung und dann kann man den abfüllen. Und bisher hat das jedenfalls eigentlich immer geklappt.
War der vorher dunkler oder heller? Als du ihn praktisch geschleudert hast, war er dann ein bisschen...
Er sah dann ein bisschen dunkler aus, wobei unterschiedliche Sachen reingekommen sind. Ne? Ich kann das ja nicht genau bei diesem Einflugsgebiet oder Gebiet, wo die Bienen sammeln, also quasi am Lindner Berg und darüber hinaus natürlich, denn die haben ja einen Flugradius von ca. 3 Kilometern. Da gibt es schon mal unterschiedliche Honige. Aber das kann ich hier schlecht auseinanderhalten.
Da müsste du schreibst dann drauf Sommerblüte.
Ja.
Ich glaube, viel Klee ist nicht drin, ne?
Nein. Nee. Ich wollte schon mal eigentlich die Wiese vor den Beuten, die wollte ich eigentlich schon mal mit Klee aus, also wollte Klee aussehen anstelle dem Gras. Ein Rasen ist das ja bei mir nicht. Aber, naja, da müsste man mal schauen. Aber trotzdem, das dann auch nur für eine gewisse Zeit. Wichtig ist natürlich, dass du möglichst im Umkreis immer eine gewisse Tracht hast. Das wird jetzt natürlich langsam eng. Momentan, bis vor einer Woche etwa, ich habe so wilden Wein über der Laube, die ist schon völlig eingemauert davon, beziehungsweise überwachsen. Und wenn der blüht, das sieht man so nicht groß, hat aber so kleine gelbliche Blüten, dann ist da was los. Ja, und dann gibt es jetzt halt noch den quasi falschen Goldregen oder Goldrute. Und noch so ein paar Sachen.
Aber auf meinem Balkon habe ich Pfefferminz und die blüht auch sehr schön. Ja. Und da sind unglaublich viele Insekten drin.
Ja. Was auch gut ist, und das habe ich viel, das lasse ich deswegen auch immer stehen, weil es verbreitet sich immer stark. Das ist so eine, wie heißt das jetzt gleich? Minzenart, das heißt halt so. Komisch, jetzt komme ich da nicht drauf. Also natürlich habe ich auch Minze, verschiedenste Minzen.
Basilikum aber dann, meinst du nicht?
Nein, ich meine...
Das blüht auch schön.
Ja, aber es hat auch so ganz kleine Blüten. Es gibt eine ganze Reihe von Büschen, die ich im Garten habe. Mhm. Und da gehen die natürlich gerne drauf. Ist das jetzt hier ein bisschen...
Das ist abtropfen?
Ein wenig abtropfen.
Ach so, da
hast du das. Wenn ich nicht alles hier rüber kriege.
Ich kann das halten.
Oh, das fällt nicht runter.
Okay.
Und wenn das so ein bisschen abgetropft ist, dann machen wir hier weiter.
Am Schluss noch ein paar Informationen zum Bienentanz und die Meinung eines Spezialisten, des Regisseurs des Films More Than Honey, und Willem Busch kommt auch noch mal zu Wort.
Die Bienen schwirren aus, um Nektar und Pollen zu suchen. Die Tiere weisen sich gegenseitig durch Tänze den Weg zur Nahrung. Der Rundtanz weist auf eine Nahrungsquelle hin, die in der Nähe liegt. Die Biene läuft dann im Kreis und ändert nach einer Runde die Richtung. Liegen die Futterquellen weiter entfernt vom Stock, signalisieren die Insekten das durch den Schwänzellauf. Die Biene läuft zunächst einige Zentimeter geradeaus und vibriert dabei mit dem Hinterleib. Anschließend geht sie im Bogen zu dem Punkt zurück, an dem sie gestartet ist. Das Sammelgebiet der Bienen liegt in einem Umkreis von 2 bis 3 Kilometern zum Stock. Finden sie jedoch wenig Blüten, können sie bis zu 10 Kilometer weit fliegen. Auf ihren Flügen orientieren sich die Bienen an landschaftlichen Merkmalen und am Stand der Sonne. Nach etwa 6 Wochen geht das Leben einer Sommerbiene zu Ende. Die Arbeiterinnen, die im Herbst geschlüpft sind, werden bis zu 9 Monate alt. Sie füttern die Königin durch den Winter und ziehen die erste Brut im Frühjahr auf.
Mich fasziniert diese Schwarmintelligenz, wie die miteinander kommunizieren und wie nicht die Königin der Chef ist, sondern die Arbeiterinnen können zum Beispiel bestimmen, wenn sie eine neue Königin wollen. Es ist also nicht eine hierarchische Struktur, wo jetzt einfach nur befohlen wird, sondern das ist eine interaktive Kommunikation zwischen den Bienen. Und da könnte sich die Menschen auch ein bisschen anstecken lassen davon. Es hat etwas mit Demokratie was zu tun.
So sitzt nun der heitere Bienenzüchter stundenlang vor den vielgeliebten Bienen, rauchend und grübelnd, über vieles im Klaren, über manches im Dunkeln. Der Bau, die Brut- und Geschlechtsverhältnisse sind ihm durch Lehre und Anschauung bekannt genug, aber gewisse absonderliche Dinge wie die willkürliche Eierlage der Königin, die Anlage der Diagnose bei den Arbeitsbienen und ihr demgemäßes Handeln. Alles das, was er im Gefühl seiner Menschenwürde Instinkt zu nennen pflegt, wird seinem Kopfe wohl so lange anstößig bleiben, bis er in sein eigenes Herz vertieft sich entschließen kann, den kleinen, aber rechtmäßigen Anteil des gemeinsamen Erbes seinen bescheidenen Brüdern nicht länger vorzuenthalten. Er wird dann auch in innerster Seele die Quelle finden, aus der sein Interesse an der Natur, also auch seine Liebe zu den Bienen, hervorströmt. Er wird sich das Gefühl der innigen, alles umschließenden Sympathie zum Bewusstsein bringen, die nur in voller Einheit, in einer gemeinsamen Wurzelverwandtschaft aller Dinge ihren letzten Grund haben kann.
noch eine Frage, Alfred. Hm. Wie bist du darauf gekommen, die Kubaner mit deinem Honig zu unterstützen?
Naja, erst einmal ernte ich hier noch mehr Honig, als ich selbst verbrauchen kann. Und dann habe ich mir gedacht, da ich sowieso in der Solidaritätsarbeit in Kuba bin, manchmal mehr oder weniger aktiv drin bin und es eine Sache gibt, die gesagt hat, Milch für Kubas Kinder, wie gesagt, dann spende ich halt den Ertrag von dem Honig, den ich verkaufe, dahin. Weil man müsste wissen, was die allermeisten wahrscheinlich in dieser Republik nicht wissen, dass die DDR mit Kuba ein Abkommen hatte, dass sie Zucker abgenommen haben, Rohrzucker, und denen dafür Trockenmilchpulver geliefert haben. Und zwar, ich weiß nicht, wie viel, 1000 Tonnen. Und die Bundesrepublik ist ja eigentlich mit dem 2+4-Vertrag damals bei der Angliederung, man sagt heute Wiedervereinigung, eigentlich die Verpflichtung eingegangen, die Verträge, die die DDR eingegangen war, zu erfüllen. Macht sie aber nicht, seitdem nicht. Ja, aber es gibt eine ganze Reihe von Solidaritätsorganisationen und einmal die Deutsch-Kubanische Freundschaftsgesellschaft, in der ich Mitglied bin, als eben auch Kuba See, das ist eine Einrichtung von den Linken, ist, aber es gibt auch noch weitere, die halt da eine ganze Reihe von Projekten unterstützen, wo also vor allen Dingen Milch gewonnen werden kann, das heißt landurbar gemacht wird, das muss dann auch momentan, oder es gab eine ganze Zeit lang große Probleme mit so einem Stachelgewächs, wo die gerodet werden mussten, das ging nur mit unter Einsatz von großen Maschinen, die man auch erst wieder anschaffen muss. Man muss ja dazu wissen, Kuba ist seit inzwischen über 50 Jahren von der Blockade der USA betroffen. Also die alles abhalten. Und du darfst als beispielsweise als Schiffseigner, wenn du einen kubanischen Hafen angelaufen kannst, darfst du über Jahre hinweg nicht mehr einen US-amerikanischen Hafen anlaufen. Das sind also so Repressionen, die gegen Kuba laufen. Und dagegen gibt es eine ziemlich umfangreiche Solidaritätsarbeit, auch in den USA nebenbei gesagt. Und ja, aber letzten Endes wäre die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung von Kuba natürlich viel einfacher, wenn diese Blockade nicht wäre. Und es gibt ja inzwischen wieder Gespräche, aber was vor allen Dingen läuft, ist, die USA haben ein Interesse daran, dass möglichst das sozialistische System in Kuba, dass das geändert bzw. gekippt wird.
Und da Sie weil die militärische Intervention im Augenblick nicht favorisieren, versuchen Sie es wirtschaftlich auszubluten?
Diesen Dings, das heißt, dieses Abenteuer haben Sie mit der Schweinebuch gemacht und die abgewehrt worden ist. Das wollen Sie wohl nicht wieder machen, wahrscheinlich. Aber die treffen natürlich die Wirtschaft von Kuba ganz gehörig. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, die können ja nicht behaupten, dass Kuba sie militärisch gefährden könnte. Denn Kuba ist ein Land mit ca. 11 Millionen Einwohnern gegen ein Land, was rund 300 Millionen Einwohner hat und nach wie vor die stärkste Wirtschaftskraft auf der Welt.
Sozusagen. Und Militärmacht.
Und Militärmacht vor allen Dingen natürlich. Und, aber was tödlich ist, auf Dauer gesehen, ist natürlich allein der Gedanke, dass ein sozialistisches System funktionieren kann, wenn auch häufig, muss man manchmal sagen, mehr schlecht als recht. Das muss man schon sagen, es gibt schon eine ganze Reihe, wenn auch keiner hungert auf Kuba. Auf Kuba muss keiner verhungern. Aber es ist immerhin so, dass da doch da und dort noch viele Mangelerscheinungen da sind. Und das, aber allein der Gedanke daran, dass sowas mehr oder weniger funktionieren kann, ist dann natürlich für den Kapitalismus eine tödliche Bedrohung. Und diese Idee, die muss totgemacht werden. Deswegen die Blockade, deswegen die Pression, die sie auf Kuba ausüben. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt auf der ganzen Welt gibt es eine ziemliche Solidaritätsbewegung. Ich war selbst einmal als quasi Delegierter da. 2000 war das, genau. Und da waren 4000 Menschen aus der ganzen Welt da zusammen. Die sind da zusammengetroffen. Und davon allein waren 600 aus den USA, die nur unter großen Umwegen da einreisen konnten.
Das hat sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen geändert. Die Einreisebedingungen für US-Amerikaner sind erleichtert worden.
Etwas erleichtert worden, aber nicht ohne weiteres zu machen. Wie gesagt, die sind damals, haben dann Solidarität zugemacht mit dem Pastors for Peace. Ja, ja. Sind an der Ostküste hochgefahren und an der Westküste runter, dann über Mexiko dann nach Kuba eingereist. Mhm. Ja. Und das werde ich, solange ich irgendwie kann, natürlich weitermachen. Okay. Weil, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe immer noch, dass das noch eine Weile funktionieren kann, auch wenn man weiß, dass eine sozialistische Insel im kapitalistischen Ozean nicht auf Dauer funktionieren kann.
Ein Feature über Bienen und Alfred Klose für Alfred Klose zum 80. Geburtstag von Mechthild Dortmund und Hubert Brieden.